Unser, und das ist unser Wunsch, dass du zu uns redest. Wenn du nicht redest, ist alles Reden umsonst. Auch alles Singen, aber wir bitten dich, dass du unsere Herzen bewegst. Amen. Amen. Ja, es geht, wie schon im Psalm 33 angedeutet, um eine entscheidende Botschaft, die die ganze Bibel durchdringt, die Allmacht des heiligen Gottes. Denn von ihm und durch ihn und für ihn oder zu ihm, heißt es in der Bibel, sind alle Dinge. Das ist der Schlusssatz im 11. Kapitel des Römerbriefs. Und der fasst alle Worte im Alten und Neuen Testament zusammen, im Kern. Im Anfang heißt es ganz, im 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, erste Seite. Letzte Seite, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dann in kurzen Abständen die zweifache Betonung, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, ich bin der Ursprung und das Ziel. Diese Allmacht und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes erfüllt die Ewigkeit der Ewigkeiten. Nichts und niemand reicht an sie heran, nichts und niemand tastet sie an. Jedoch, und nun sind wir schon mitten im Evangelium, diese unantastbare Allmacht und Majestät Gottes, sie tastet uns an. Sie umarmt uns sogar. Ausgerechnet uns, die wir als Geschöpfe Gottes nichts anderes vorweisen können als das Gegenteil dessen, was wir von unserem Schöpfer empfangen haben und wozu er uns bestimmt hat. Denn bekanntlich schuf Gott ja den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Aber die vom Allmächtigen verliehene Macht zum schöpferischen Wirken und Lieben haben wir, Adam und Eva, begonnen. Wir haben es fortgesetzt, haben wir in ein eigenwilliges, ich-zentriertes Trachten und Tun verkehrt. Und seitdem wird unser Ego hin und her gerissen zwischen Angst und Aggression, zwischen Überheblichkeit und Niedergeschlagenheit, zwischen Selbstgerechtigkeit und Verzweiflung. Das ist unser Leben geworden. Statt die Heiligkeit Gottes wiederzuspiegeln, reflektierten wir die Wesenszüge des Widersachers, der geschüttelt wird von Stolz und Neid, auch von Neid und Gier. Ja? Das ist nicht von Gott. Von ihm infiziert und manipuliert, sündigten wir alle auf Teufel komm raus. So verlor jeder von uns die Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hatte. Das Vorwort muss heute sein, damit wir umso mehr begreifen, dass wir aus eigener Kraft diese Herrlichkeit nie wieder zurück erarbeiten können. Wir sind ruiniert. Und wenn wir das bedenken, dann wird der Satz, der uns heute besonders beschäftigt, diesen beklemmenden Gegensatz zwischen der Allmacht und Heiligkeit Gottes auf der einen Seite und unserer selbstverschuldeten Ohnmacht und Unheiligkeit auf der anderen Seite umso mehr ergreifen. Das hoffe ich doch, dass dieser Satz, der im ersten Kapitel des Philipperbriefs steht, im 6. Vers, uns nachher noch mächtig erschüttert. Ich lese aber auch, weil das so vorgegeben ist, die Verse davor und danach vor, ab Vers 3, da schreibt Paulus, Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und nun kommt dieser Hauptsatz: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Dann geht es noch weiter. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Diese zentrale Aussage in Vers 6 über die Allmacht Gottes ist also eingebettet in eine Reihe weiterer Botschaften, von denen ich jetzt nur 4 ganz kurz beleuchte. Da ist der Hinweis des Paulus, dass er den Brief als Gefangener schreibt. Das war um das Jahr 61 in Rom, wenige Jahre vor seinem Märtyrertod. Äußerlich war Paulus erniedrigt und gebunden. Kannst du mir ein Glas geben? In seinem Geist jedoch erfuhr er die Weite der Offenbarung Gottes und die beglückende Tiefe seiner Gemeinschaft mit Jesus Christus. Weshalb er in diesem Brief so oft wie in keinem anderen von der Freude im Herrn berichtet. Das zeichnet den Philipperbrief besonders aus und das sollte uns auch ermutigen, in unseren vergleichsweise bescheidenen Bedrängnissen den inneren Blick weniger auf die Umstände zu richten. Vielen Dank. Trockener Mund. Also weniger auf die äußeren Umstände achten, aber mehr auf uns, auf den konzentrieren, der uns zur Freude gemacht wurde. Das heißt im Römer 8, dass wir durch ihn zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes erlöst wurden. Kommen wir zur zweiten Entdeckung. Paulus ist unentwegt im Zwiegespräch mit diesem Erlöser, mit dem Erlöser seines Lebens und unseres Lebens. Er schreibt: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten. Also es gibt offenkundig einen Zusammenhang zwischen dem dankbaren Beten und der Freude im Herrn. Unsere Glaubensväter sagten, lex orandi, lex credendi. Die Art, wie wir beten, orandi, prägt die Art, wie wir glauben. Der Zusammenhang ist da und wir erleben ihn Tag für Tag, bewusst oder unbewusst. Wenn ich wenig oder gar nicht bete, dann werde ich auch wenig oder gar keine Freude am Herrn haben. Ganz gewiss. Wenn ich aber mit Jesus bewusst durch den Tag gehe, also mit ihm im Gespräch bleibe, dann prägt seine Gegenwart und seine Freundlichkeit auch meine Herzenshaltung und damit auch mein Leben. Auch meine Ehe, unser Miteinander hier, das ist entscheidend. Bin ich mit Jesus im Zwiegespräch? Einer der einflussreichsten evangelikalen Theologen, James Packer, vielleicht kennen einige ihn noch, der ist im Jahr 2020 gestorben, der schrieb in einem seiner Bücher, das Gebet ist ein Bekenntnis der eigenen Schwachheit und Bedürftigkeit, ein Anerkennen der Hilflosigkeit und Abhängigkeit und ein Anrufen der machtvollen Kraft Gottes, damit sie, die Kraft Gottes, das für uns schaffe, was wir selbst nicht tun können. Ein drittes, Paulus schreibt, wie sehr er sich nach seinen Geschwistern in Philippi sehnt, und zwar, Zitat, von Herzensgrund in Christus Jesus. Das so übersetzt das Luther, bei Schlachter heißt es, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Also in beiden Übersetzungen geht es um das in Christus sein. Und somit geht es auch immer wieder um die Freude im Herrn. Diese Existenzweise ist für jeden von uns, für jeden, von ausschlaggebender Bedeutung. Denn es gibt entweder ein Leben in Christus Jesus oder es gibt überhaupt kein wahres Leben. Entweder oder. Und wie wichtig diese Tatsache ist, lässt sich daran erkennen, dass diese geistliche Ortsbestimmung in Christus Jesus oder in Christus im Neuen Testament 196 Mal vorkommt. Ein anderer hat das vorgezählt, das war nicht ich, das war ein Professor Deismann vor 100 Jahren. Alleine in den Paulusbriefen kommt diese Formulierung in Christus 164 Mal vor. In den deutschen Übersetzungen wird dieses en Christo manchmal auch mit an oder durch, also ich glaube nicht in Christus, sondern an Christus. Im Original heißt es immer in. Immer ist dieses innigste Verbundensein mit Jesus Christus das Entscheidende. Und keine Macht der Welt, das ist ganz wichtig, das ist keine Theologie und keine Statistik, keine Macht der Welt und keine Macht des Verderbers kann die Erlösten je wieder von dieser Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus ist. Römer 8. Ja, in ihm allein findet das ewige Leben statt. In ihm allein findet die neue Schöpfung statt und in ihm allein auch die Vollendung in Herrlichkeit. Vierter Punkt der langen Vorbemerkung. Wir haben eben zweimal gehört in diesem kurzen Abschnitt vom Tag Christi. Zum einen, dass Gott sein gutes Werk, das er in uns angefangen hat, vollenden wird bis an den Tag Christi. Und dann, dass wir uns vorbereiten sollen auf den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus, zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Tag Christi, das ist der Zeitpunkt, an dem unser Heiland und Herr wiederkommt und seine Gemeinde heimholt. Alle, die er mit seinem Blut teuer erkauft hat. Die Frage ist an uns, an mich, wie sehen wir diesem Tag Christi entgegen? Mit Sehnsucht? Freuen wir uns, dass wir demnächst aus der Enge unseres heutigen Lebens befreit werden? Oder fesseln uns die Dinge des Alltags? Kann man sich jeden Tag fragen. Morgens, wenn ich mit Sorgengedanken aufwache. Von wem lassen wir uns die Ziele setzen? Von der Welt? Die gehen mit der Welt unter. Und wir müssen bedenken, die Entrückung kann heute geschehen. Hoffentlich. Sie kann heute geschehen. Und dann werden wir, wie der erste Korintherbrief im 15. Kapitel mitteilt, plötzlich in einem Augenblick mit Millionen von Heiligen aller Zeiten und aller Länder einen Herrlichkeitsleib erhalten. Ist das keine schöne Aussicht? Und wir werden in der Allmacht Gottes emporsteigen, in die Himmelsregion. Es sind alle, die in Christus Jesus sind, alle, die ihr Leben ihm überlassen haben, damit er in ihnen regiert. Für den Verfasser der Bibel, für den Heiligen Geist, noch einmal kurz, ich weiß nicht, was das heute ist, aber mein Hals ist trocken. Für den Heiligen Geist, der die Bibel verfasst hat, ist das Kommen Jesu für die Seinen so wichtig, dass er uns mehrfach im Neuen Testament auf diese Tatsache hinweist. Nicht nur im 1. Thessaloniker 4, den berühmten Absatz. Ich lese mal aus dem ersten Kapitel des 1. Korintherbriefes. Da heißt es in den Versen 8 und 9, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung: Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzuhalten, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Erkennen wir die Wucht dieser guten Nachricht? Gott wird uns bis ans Ende Festigkeit verleihen, die wir in uns nicht haben. Er sorgt dafür, dass wir beim Wiederkommen Christi von jedem Tadel frei sein werden. Die Allmacht und Treue Gottes ist es, die uns ans Ziel bringt. Und genau diese beglückende Botschaft finden wir nun in jenem Vers 6, bei dem wir nun angekommen sind, im ersten Kapitel des Philipperbriefes, den wir eingangs hörten. Ich wiederhole ihn noch einmal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist eine Aussage von äußerster Klarheit und Schönheit. Also wie ein Diamant einfallendes Licht bündelt und in vielen Farben ausstrahlt, so leuchtet in diesem Satz die Herrlichkeit Christi auf. Und er lässt die Herrlichkeit Christi auch leuchten. Dieser Satz spricht vom guten Werk des Schöpfers. Er spricht von seiner Allmacht, denn sie allein garantiert, dass sein Eingreifen in dein und mein widerspenstiges Leben zu einem Happy End führt. Und er spricht auch von Gottes Treue, der wir es alleine verdanken, dass er uns auch dann nicht aufgibt, wenn wir öfter als uns bewusst ist, wenn wir uns wichtiger nehmen als ihn. Ja, das gehört zu unserer Not. Und dieser Satz spricht auch davon, dass wir es mit einer Liebe zu tun haben, die von dem entschlossenen Willen Gottes geprägt ist, tatsächlich alles zu geben, um uns, seine geliebten Kinder, auf ewig mit sich zu vereinen. Koste es, was es wolle. Und wenn wir auf den gekreuzigten Sohn Gottes sehen, erkennen wir, die Kosten waren immens hoch. Er hat sie gezahlt. Ihr wisst, sagt die Bibel, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. So, nun müssen wir kurz innehalten und uns die Frage stellen, weshalb musste Gott und muss Gott seine geballte Macht und Liebe und Treue einsetzen? Weshalb musste er sämtliche Schritte zu 100% vorbereiten und dann jedes Detail der Heilsgeschichte in nie endender Geduld zu 100% durchsetzen? Weshalb? Weshalb musste er schließlich in, und muss er in absoluter Souveränität, also nochmal 100% dafür sorgen, dass wir tatsächlich ein vollkommenes Finale im Himmel erleben? Weshalb? Die Antwort erschüttert hoffentlich, soweit vorhanden, noch unseren Stolz. Die Antwort lautet: Keiner von uns, keiner besitzt in seinem Wesen den geringsten Hauch von Kompetenz und Willenskraft, keiner, um einen konstruktiven Beitrag zur Rettung und Heiligung und Verherrlichung zu leisten. Wer diese Bankrotterklärung für sich nicht gelten lässt und insgeheim meint, er habe doch allerlei Gutes hingekriegt und obendrein sei er aktiv dem Ruf Gottes gefolgt, ihm das Leben zu überlassen, dem sagt die Bibel: Auch ihr wart tot in euren Sünden und Übertretungen. Epheser 2. Also geistliche Leichen können keine geistlichen Klimmzüge machen. Sie bleiben so lange tot und wir blieben so lange tot, bis der schöpferische Ruf Gottes in ihnen oder in uns Leben schafft. Es ist sein Leben, das er in uns schafft. Unsere Neugeburt von oben, diese Wiedergeburt aus dem Heiligen, die gleicht im Kern der Schöpfung von Himmel und Erde, wie sie auf der ersten Seite der Bibel beschrieben wurde oder wird. Gott, der Allmächtige, spricht, und er spricht immer durch seinen Sohn, Jesus Christus, diesem lebendigen Wort Gottes. Und der Geist Gottes wirkt in der Tiefe unserer Herzen, indem er das Evangelium von Jesus Christus in unserer Finsternis aufleuchten lässt, wie am Anfang bei der Schöpfung der Welt. Und so entsteht in unserem Tohuwabohu, das auch am Anfang der Schöpfung beschrieben wird, so entsteht in unserem Tohuwabohu Leben aus Gott. Und da er dieses gute Werk begonnen hat, wird er es auch vollenden. Die Bibel drückt dieses Schöpfungswunder in unserem Leben so aus: Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2, 4. Diese wenigen Worte sollten eigentlich ausreichen, um uns ein Leben lang dankbar unserem Schöpfer und Retter hinzugeben und zu überlassen. Nur noch seinen Willen zu suchen, damit er in uns alles Weitere bewirkt. Aber so sind wir leider nicht gestrickt. Der Mensch, auch der Wiedergeborene, der von Gottes Geist und Wort geprägt ist, hat ein lebenslanges Problem. Also nicht nur du, Annette, ich auch. Seit dem Sündenfall sind wir, solange wir, wie Paulus schreibt, in diesem todverfallenen Leib gefangen sind, unserem Alten, sind wir von der verkehrten Erbinformation der Selbstüberschätzung beeinflusst. Solange wir in diesem todverfallenen Leib leben. Im Umkehrschluss neigen wir dazu, Gottes Erbarmen und Allmacht zu unterschätzen. Das eine wie das andere, nämlich das ich-bezogene Auftrumpfen, wie auch das Misstrauen, das oft kaschiert daherkommt, gegen den allmächtigen und gnädigen Gott, beides nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde der Egozentrik, die in uns ist, hat immer eine Streuwirkung. Erstens Sie verdunkelt unsere Beziehung zu unserem Schöpfer und Retter. Zweitens, sie belastet unsere Gemeinschaft mit anderen und zerstört sie bisweilen auch. Drittens, sie erschöpft uns selbst Tag für Tag. Denn wer in der Lüge der Selbstüberschätzung lebt, muss ungemein viel Energie aufwenden, um die Fassade der Stärke oder des Gottgefälligkeit, des gottgefälligen Lebenswandels aufrechtzuerhalten. Diese Überschätzung des Selbst, sie möchte unbedingt das von Gott geforderte Gute aus sich selbst herauspressen. Ja? Und man nennt das Gesetzesgerechtigkeit. Aber die ist noch nie gelungen. Gesetzesgerechtigkeit ist immer ein Desaster. Gerecht wird kein Mensch vor Gott aufgrund seiner mehr oder weniger eindrucksvollen Fähigkeiten und Leistungen, mögen sie noch so fromm erscheinen. Beim Vater der Barmherzigkeit, der unsere elende Schwachheit besser kennt als wir selbst, ne? Erste Seligpreisung, selig, die geistlich arm sind, sagt Jesus, glückselig. Ja? Er kennt unsere Schwachheit besser als wir. Und deswegen gilt bei ihm nur das, was er uns zuvor geschenkt hat. Ist das nicht schön? Von Gott, durch uns hindurch, für Gott. Und die gute Nachricht, das Evangelium lautet, er hat uns alles geschenkt, was wir heute und morgen und in alle Ewigkeit für das Leben im Glauben benötigen. Es ist von jeher und für immer das Leben in Christus Jesus. Das ist alles. Außerhalb von Christus gibt es kein Leben, haben wir am Anfang gesagt. Es gibt höchstens ein kurzzeitiges oder manchmal auch schlimm genug ein langwieriges Vortäuschen von Leben. Das wird früher oder später verwelken. Und weil ein Leben in Christus nur im Glauben möglich ist, hat uns der Vater im Himmel natürlich auch den Glauben geschenkt. Der Glaube ist nie Menschenwerk, sondern immer Gotteswerk. Diese Wahrheit wird auch in der Bibel so oft wiederholt. Ich bringe nur ein Beispiel aus dem Epheserbrief. Im Epheserbrief 2,8,9 steht nach der neuen evangelistischen Übersetzung: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Damit sollen wir unser Leben gestalten. Hier sehen wir im Gegensatz zur Gesetzesgerechtigkeit die Kostbarkeit der Glaubensgerechtigkeit. Alles von Gott, alles in Christus Jesus, alles zu seiner Ehre und alles zu unserer Freude. Das ist das Gegenstück zum Abrackern aller Gutmeinenden, die ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten möchten. Hinweis, Römer 10, könnt ihr einiges dazu lesen. Und wie vollkommen vergeblich diese Verrenkungen sind, hat der vom Perfektionismus getriebene Pharisäer Paulus gewaltig, erschütternd erlebt, bis er mitsamt seinem gesetzlichen Ehrgeiz vor dem auferstandenen Sohn Gottes zusammengebrochen ist. Ich wünsche uns allen diesen heilsamen Zusammenbruch, wenn wir in diesem Wahnsinn noch drinstecken. Nun, da er zusammengebrochen ist mit seinem Ehrgeiz, erkannte Paulus, vom Heiligen Geist erfasst, die überwältigende Fülle der Gnade und des Lebens, das der Vater ihm durch die Hingabe seines geliebten Sohnes ein für allemal aufgetan hat. Deshalb jubelt er im Brief an die Römer, ist das wieder Römer 8, wie sollte er uns mit ihm, mit Christus Jesus, nicht alles schenken? Gott ist hier, der gerecht macht. Und zugleich durchschaute Paulus, wie schnell der aus Gnaden gerettete und bekehrte Christ sich wieder in seinem Hang zur Selbstgerechtigkeit verstricken kann. Deshalb hat er viele Warnungen formuliert, unter anderem im Galaterbrief: Seid ihr so unverständig? Im Geist Gottes habt ihr es begonnen und wollt es nun im Fleisch, also in eigener Kraft, vollenden. Sämtliche Briefe von Paulus, die unter der Herrschaft des Geistes Christi verfasst wurden, sind Zeugnisse der Allmacht Gottes. In allen Briefen des Paulus. Allmacht Gottes, Gnade Gottes, Treue Gottes, an der uns der Vater teilhaben lässt. Diese Teilhabe am göttlichen Leben zum dritten Mal findet nur in Christus Jesus statt. Anders kriegen wir keine Teilhabe an der göttlichen Natur, wie es im zweiten Petrusbrief heißt. Also der und wir alle haben es gut, wenn wir nirgendwo sonst mehr existieren möchten, als mit ihm und in ihm und durch ihn. Also unter seiner Christi vollkommenen Herrschaft. Und sie wird auch, oder sie ist heute schon, unser einziger Halt inmitten dieser schreienden Not, in der unsere orientierungslos dahintaumelnde Gesellschaft dahintabt. Ja, sie verliert sich mehr und mehr in Angst, in Wut, in was immer. Ulla hat heute vorhin dafür auch gebetet. Wir kommen da nur durch und werden mehr als nur durchkommen. Wir werden bestehen und Zeugen der Herrlichkeit Gottes sein, wenn wir nur nach der völligen Herrschaft Jesu trachten. Wer sein Leben als Erlöster nicht unumschränkt Jesus zur Verfügung stellt, der kommt unweigerlich ins Schleudern. Ein bisschen mit Jesus, ein bisschen beten, dazu ein bisschen Weltgenuss und die Pflege meiner alten Selbstherrlichkeit, das schafft Unfrieden mit Gott, das schafft Unfrieden in mir, das schafft Unfrieden mit anderen. Entweder oder. Wenn wir nicht alle Erwartungen auf Christus setzen, erwarten wir zwangsläufig zu viel von uns selbst. Wir überfordern uns. Irrt euch nicht, sagt uns die Bibel, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, also auf den harten Boden seiner alten Natur, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist Gottes sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Galater 6. Hören wir dazu eine Schlussfolgerung von Charles Spurgeon, diesem begnadeten Evangelisten. Er schreibt oder er redete und es wurde niedergeschrieben: Wenn wir unser Vertrauen auf uns selbst setzen, werden wir nicht durchhalten. Selbst dann, wenn wir einen Teil unseres Heils von Jesus erwarten, werden wir versagen, solange wir uns irgendetwas selbst zutrauen. Keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied. Ist Jesus unsere Hoffnung in allen Stücken, abgesehen von einem, so wird uns alles misslingen, weil wir an diesem einen Punkt scheitern werden. Lasst den Herrn, so noch Spurgeon, lasst den Herrn alles in allem sein, dass durch Gott der Heilige Geist uns ganz klare Vorstellungen davon geben möge, woher die Kraft kommen muss, die uns bewahrt, bis auf den Tag der Erscheinung unseres Herrn. So, nun drängt sich am Ende die Frage auf, wenn der Allmächtige tatsächlich alles schafft, nach der Schöpfung, die Neuschöpfung, mit unserer Erlösung, auch die Bekehrung und dann die Heiligung und nach dem Wollen auch das Vollbringen und dann die Vollendung in Herrlichkeit, wenn das alles von Gott ist, spiele ich da überhaupt noch eine Rolle? Bin ich nur noch passiver Empfänger jeder guten Gaben, die da von oben kommen? Schaltet Gott mich als verantwortliche Person aus? Die Antwort lautet, im Gegenteil. Er schaltet mich ein. Und zwar so, dass ich endlich richtig ticke. Denn bevor er durch den Heiligen Geist in uns neues, ewiges Leben zeugte, da waren wir ja alles andere als liebesfähig oder versöhnungsbereit oder barmherzig oder treu oder sehnsüchtig nach unserem Schöpfer und Retter. Nun aber wirkt er in unserer Armut. Er ist mit seiner Liebe in uns. Er ist mit seiner Freude in uns. Er schafft in uns seinen Frieden. Er wirkt in seiner Geduld und Freundlichkeit, in seiner Güte und Treue, in seiner Sanftmut und seiner Selbstbeherrschung. Alles, was wir nicht haben, das schüttet er in unser Leben rein unter der Herrschaft Jesu. So kommt das Ebenbild Gottes auch in unserer Schwachheit allmählich zum Vorschein. Das ist Heiligung im Alltag. Der Geist Christi zwingt uns nicht. Er drängt uns nicht seinen Willen auf. Aber er umarmt uns. Er umfasst unseren Willen mit solcher Liebesmacht, dass wir schließlich gar nichts mehr anderes wollen, dass wir nichts mehr anderes wollen, als mit ihm leben, mit ihm lieben, mit ihm beten, mit ihm Versöhnung feiern. In all den guten Werken, die er vorbereitet, werden wir aktiv. Wir werden erweckt, leben in Fülle von ihm, mit ihm, durch ihn. Gerade weil Gott alles in allem wirkt, werden wir ganz und gar handlungsfähig. Unüberbietbar schön, und kommt das Schlusswort, fasst Paulus dieses Wunder aller Wunder, seine Macht in unserer Schwachheit, in dem einen Satz zusammen, 1. Korinther 15, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern, nun kommt eine erstaunliche Wende, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Amen. Die möge auch mit uns sein. Und nun beten wir Gott an mit einem Lied, das Jesus im Mittelpunkt hat. Rainer, du bist dran.